Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science!
Moin zusammen und herzlich willkommen bei Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast über die Wissenschaft hinter Serien, Filmen und Games. Mir zugeschaltet sind Physikerin und Wissenschaftsjournalistin Anne-Dorette Ziems.
Hallo.
Und Wissenschaftsjournalist, Science-Presenter und showmäßiger Showmaster Jack Pop.
Hallo.
Und ich bin Henry Holland-Moritz, Physiker und Dozent an der Ernst-Abbe-Hochschule in Jena. So, ihr beiden, für unsere Verhältnisse haben wir uns ja jetzt recht lang nicht gehört. Was gibt's denn bei euch Neues?
Ich habe so einen passenden Einstieg zu diesem Thema, das wir heute besprechen, denn ich war am Wochenende auf einer Cosplay-Convention. Und wenn wir uns The Big Bang Theory anschauen, dann geht's ja nur um so Nerd-Kram und Fan-Kram, Star Trek, Superhelden und so weiter. Und die sind da alle rumgelaufen. Ich war in Bremen auf der WaterCon. Es war eine kleine Cosplay-Convention in einem Einkaufszentrum. Ich habe die moderiert und habe da ein sehr schönes Wochenende verbracht. Und wir hatten, ich will nicht sagen lebensgroße, aber sehr große Dinos, die durchs Einkaufszentrum gelaufen sind. Und das war mega geil, weil du hattest halt die Bühne und ich war relativ statisch, also ich bin gar nicht so viel rumgelaufen, aber ich konnte von der Bühne quasi immer so eine Ecke vom Einkaufszentrum sehen. Und dann ist immer, so im Abstand von 2 Stunden, so ein fetter T-Rex einfach um die Ecke gelaufen. Weißt du, so zwischen DM und Starbucks so. Läuft dann der T-Rex lang.
Ist es eigentlich Standard bei diesen Conventions? Weil gefühlt jedes Mal, wenn du davon erzählst, dann sind irgendwie Dinos involviert.
Das stimmt. Ich habe beim Elbenwald auch davon erzählt, ne? Genau. Witzigerweise waren das exakt dieselben Leute. Ja, die tingeln halt durch ganz Deutschland. Stimmt. Das waren dieselben. Und das Lustige ist, dass der mir so ein bisschen erzählt hat, wie die das machen. Also der macht halt so Geräusche. Und der ist in diesem Kostüm, da ist super heiß drin. Ne? Also der hat gesagt, die haben mal Temperatur gemessen. Der Rekord bei denen war 65 Grad in diesem Kostüm.
Was ich, Celsius?
Ja, was ich nicht so richtig glauben kann, aber er hat gemeint 65 Grad. Also weiß ich nicht, wie lange er das dann ausgehalten hat. Und der hat innen drinne so ein Handy mit so Knöpfen und dann feuert der verschiedene Sounds ab über einen Bluetooth-Speaker. Und dann läuft quasi immer einer mit einer riesen Box mit und der macht dann die Dino-Geräusche. Und dann kann er quasi da drin dieses Ding steuern, diese Geräusche abfahren und dann so Kinder erschrecken.
Das ist so durchdacht.
Ja, das war mein Wochenende.
Cool. Anne.
Genau, also bei mir ist leider wenig Dino-Relatedes passiert, aber ich bin ja neulich umgezogen. Das heißt, in letzter Zeit ist sehr viel Zeit draufgegangen, um hier so Sachen im Haus zu machen. Unter anderem erstmal alle Halogenlampen gegen LED austauschen, wo ich mich frage, wieso wurde das nicht schon längst mal gemacht? Also es gibt diese kleinen Halogenstrahler, die irgendwann mal modern waren. Ich glaube, dass das so ist. Und genau, also da war einiges an Stromsparaktivitäten zu tun.
Und wenn man die aber auch in die LED-Teile in solche Fassungen für die alten Halogenteile reinbaut, funktionieren die nicht.
Nee.
Das ist nämlich im Haus von meinen Eltern war das so, als wir da umgebaut haben mit diesem ganzen Energiesparkram, ging nicht. Versuchst du LED reinzumachen? Mm-mm.
Nee, das klappt nicht. Du musst so ganz neue holen. Ja. Die aber auch besser aussehen, ehrlich gesagt. Nicht so Omi-mäßig. Ich weiß auch nicht.
Genau, es ist voll der Omi-Style, ist die Omi-Lampe.
Ja, das sind
schon. Ja.
Naja. Aber ja, Spaß, den letzten Monat. Henry, bei dir?
Ja, ich habe Urlaub gemacht und mein Highlight war ein Tiny House an der Müritz. War ich schon bei einem Tiny House?
Ich nicht.
Nee, ich sehe das immer nur bei Instagram und denke mir so, es sieht schön aus, aber ist es wirklich comfortable und cozy?
Ja, ist es. Es war so ein Haus, es war so ein Wohnwagen, also es ist so ein bisschen wie ein Wohnwagen, es hat halt Räder, ne, steht so ein kleines Haus drauf und es ist halt alles in Mini. Also es ist halt alles sehr komprimiert innen drin so, aber es ist mega gemütlich gewesen und das war so richtig Sommer, wie im Film, so super warm, Seen in der Nähe, so am Abend, diese lauen Sommerabende, die Grillen haben, was machen die?
Zirpen?
Ja. Zirpen, genau. Sonst totale Ruhe, wundervoll.
Wow.
Genau. Und so ein Tiny House, also großer Fan.
Wisst ihr, wie ich ein Tiny House nenne?
Wie?
Haus. Weil ich so klein bin.
Hat einen Moment gedauert. Ach Mann.
So, an alle, die jetzt den Witz nicht verstanden haben, Jackpot ist sehr klein.
Sehr klein ist jetzt auch nicht.
Quasi tiny.
Ja.
Genau, Tiny Pop. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit unserem heutigen Thema. Jack Pop hat es ja schon genannt und es ist ein Thema, das bei Annes TikToks vorgeschlagen wurde, richtig?
Ja, genau. Das war in einem TikTok Live. Ich kann schon gar nicht mehr sagen, in welchem genau, aber es ist schon ein paar Wochen her, hat jemand von euch das vorgeschlagen. Und ich war erst so, hä, weiß ja nicht, ob man das jetzt irgendwie wissenschaftlich checken kann. Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, desto mehr war ich so, ja, klar kann man da mal gucken. Gerade was halt auch so das Leben an der Uni angeht oder allgemein die Dinge, die vier da erleben. Und das machen wir heute. Und ich freue mich sehr, dass wir diesen Vorschlag jetzt aufgreifen konnten.
Und vielleicht sagen wir erstmal nochmal ganz offiziell, worum es geht. Es geht natürlich um Big Bang Theory.
Haben wir noch gar nicht gesagt.
Haben wir noch gar nicht gesagt. Nur in so einem Nebensatz. Ja, Jack Pop, ja, Big Bang, bla bla.
Wann war das erste Mal, dass ihr es gesehen habt? Ich bin nämlich so ein bisschen erschrocken, als ich gesehen habe, wann das angefangen hat. Das war 2007. Das ist das Jahr, in dem das erste iPhone rausgekommen ist.
Ich habe es, glaube ich, 2008 das erste Mal gesehen und da habe ich studiert.
Ja, okay, passend irgendwie.
Und hast du es auf Englisch geguckt oder auf ProSieben?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich sagen darf, wo ich es damals geguckt habe, ob es sprachrechtlich relevant ist.
In der Grauzone.
Möglicherweise.
Ey, stimmt, da gab es auch noch gar kein Netflix und gar nichts.
Nee, nix.
Das ist doch total irre.
Also ich habe safe nicht so früh geguckt. Aber ich kann mich nicht erinnern, wann genau. Also ich weiß, dass das immer bei ProSieben kam, immer so in Kombi mit How I Met Your Mother. Und dann habe ich es immer so in Erinnerung, als dass die da immer in diesem Treppenhaus hoch und runter rennen. Also immer, wenn man durchgezappt hat, dann war das quasi so. Auf jeden Fall hatten wir das irgendwann auf DVD, die einzelnen Staffeln. Oh, cool. Und dann habe ich es nämlich auch auf Englisch gesehen. Und davor halt immer so random Episoden bei ProSieben.
Und das war eine Offenbarung, oder? Ich finde, die deutsche Synchro ist dermaßen schlecht, wenn du einmal das Original gehört hast.
Ja, das ist bei mir auch immer so.
Also ich habe es anfangs auf Deutsch geguckt, habe es, glaube ich, nie auf Englisch gesehen.
Ah, okay. Hey, du hast das nie auf Englisch gesehen?
Nee.
Was?
Nee.
Oh mein Gott,
wirklich? Als ich dann so Streaming-Zeugs hatte, war das durch. Da habe ich es nicht geguckt.
Hä, wie, du hast jetzt nicht für diese Folge nochmal alle 12 Staffeln gerewatcht?
Ey, sorry. Ich war im Tiny House. Da gab es kein Internet.
Ich glaube, die halten auch irgendwie den Rekord für die Sitcom mit den meisten Episoden oder so. Ne?
Ja. Aktuell noch 279 Episoden. Mhm. Ich habe einen kleinen Funfact dazu, denn ich wollte das nochmal nachprüfen, ob das wirklich stimmt und habe dann danach gegoogelt, ja, Sitcoms mit den meisten Episoden und bin dann zufällig auf einer englischen Wikipedia-Seite gelandet, die für alle TV-Sendungen weltweit so ein Ranking macht nach Episoden, ja, also List of Television Programs by Episode Count, das sind jetzt nicht nur Sitcoms. Und da ist mir was Interessantes aufgefallen. Also da ist sowas drin wie EastEnders, das ist quasi das GZS-Set von UK. Das ist so eine Seifenoper, ungefähr 7000 Episoden.
Ach du Scheiße.
Wow.
Jeopardy ist mit dabei, mit rund 9000 Episoden. Was ziemlich witzig ist, weil Mayim Bialik, die Amy-Schauspielerin, die ist ja aktuell gerade Jeopardy-Host. Und dann Krishi Dajan aus Indien. Das ist so ein landwirtschaftliches Format, das gibt so Informationen an Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten, so wann musst du auf den Acker und sowas. 17.000 Episoden, aber pass auf, der unangefochtene Platz 1 weltweit von den TV-Sendungen mit den meisten Episoden, ratet mal, was das ist, 22.000 Episoden. Wisst ihr, was weltweit den Platz 1 hält? Es ist Unser Sandmännchen.
Quatsch.
Stimmt. Ja. Oh, das habe ich irgendwann auch schon mal gelesen.
Erste Ausstrahlung 22.11.1959 und dann halt täglich.
Krass, dass der Sandmann diese indische Landwirtschaftsgeschichte da schlägt, ist nicht schlecht.
Ja, ist der OG.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an das Sandmännchen.
Nächste Woche checken wir das Sandmännchen.
Genau, nächste Folge.
Ja.
Und für alle, die Big Bang Theory, warum auch immer, noch nicht kennen oder bei denen das Schauen, wie bei mir, ein bisschen länger her ist, kommt hier nochmal eine kurze Zusammenfassung.
The Big Bang Theory dreht sich um eine Gruppe von nerdigen Wissenschaftlern, die in der Welt der Physik brillieren, sich im Alltag und im Umgang mit anderen Menschen aber oft tollpatschig anstellen und durch ihre Nerd-Hobbys als weird und skurril dargestellt werden. Im Mittelpunkt stehen Sheldon Cooper, ein genialer, aber sozial unbeholfener Theoretiker und sein Mitbewohner und bester Freund Leonard Hofstadter, der Sheldons Eigenheiten häufig erdulden und vor anderen rechtfertigen muss. Die Serie beginnt mit dem Einzug der attraktiven Penny, die vom ländlichen Nebraska nach Kalifornien gezogen ist, um eine Schauspielkarriere zu starten. Der unscheinbare, aber herzensgute Leonard verliebt sich Hals über Kopf in seine neue Nachbarin und obwohl ihre Interessen und Lebensstile grundverschieden sind, schafft es Leonard am Ende tatsächlich, ihr Herz zu erobern. Gemeinsam mit ihren Freunden, dem schüchternen Astrophysiker Raj, dem chauvinistischen Weltraumingenieur Howard, der analytischen Neurowissenschaftlerin Amy und der durchsetzungsfähigen Mikrobiologin Bernadette, erleben sie skurrile Geschichten, die sich zwischen Wissenschaft, einer ausgeprägten Leidenschaft für Superhelden und Nerdkultur und jeder Menge Beziehungsdramen abspielen. Der Humor der Sitcom ergibt sich aus dem Spielen mit Klischees und dem Aufeinanderprallen zweier Erfahrungswelten, dem Dating- und Partyleben von Penny und den häufig als etwas schräg dargestellten Leidenschaften der Wissenschaftsenthusiasten zwischen Star Wars, Comicbüchern und Quantenphysik. Auch nach ihrem offiziellen Ende bleibt die Serie ein weltweiter Hit und war in Deutschland 3 Jahre lang die meistgesehene Fernsehserie.
Die Serie hat auch Einfluss auf die Wissenschaft gehabt, denn der Biologe André Nemesio de Barros Pereira, was für ein geiler Name, benannte eine von ihm entdeckte Prachtbiene Euglossa Bazinga nach Sheldons Lieblingswort.
Bazinga.
Obwohl Prachtbiene, finde ich, auch schon ein ganz schön geiler Name ist.
Ist wie Saftsauger.
Genau, Saftsauger, Prachtbiene, einfach gut. Bazinga ist ja der Ausdruck, wenn Sheldon jemanden prankt. Die Biene hat nämlich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jahrelang geprankt, weil sie hat sich getarnt als eine andere Biene oder war leicht zu verwechseln mit einer anderen Biene, Euglossa ignitia. Und ja, ironischerweise ist Sheldon allergisch gegen Bienen.
Oh, okay.
Und die Biene hat jetzt seinen Namen. Oder Bazinga als Namen, ja.
Ja, witzig. Mein Lieblings-Funfact ist aber einer, den ich euch unbedingt zeigen muss und möchte. Und dafür müsst ihr mal kurz in den Chat gucken. Belarus hat eine ziemlich florierende TV-Landschaft und produziert da sehr viel. Und Belarus hat irgendwann mal sich gedacht, die kopieren einfach The Big Bang Theory und machen einen belarussischen Abklatsch. Es sind also 4 belarussische Wissenschaftler, die heißen nicht mal anders. Nur Penny heißt bei denen Natascha.
Natürlich. Oh Mann.
Und ich möchte, dass ihr mal kurz reinguckt. Das müsst ihr aber mit Ton machen und ihr müsst mir mal sagen, wie ihr das findet und was eure authentische Reaktion ist. Es sind so 30 Sekunden, guckt da mal kurz rein.
Okay.
Auf der Rücke Knut.
Also die sehen auch schon mal genauso aus.
Вот ушла она от меня, и ты знаешь, я после этого понял, что все женские особи.
О, Наташа kommt.
Вот как?
Wie findet ihr das?
Also.
Ja, ist natürlich mega seltsam, weil es ist einfach eine total, also man sieht halt einfach, dass das die totale Kopie ist. Ja. Der ganze Raum sieht so ähnlich aus, die Klamotten sehen so ähnlich aus.
Also die haben sich überhaupt keine Mühe gegeben, da irgendwas zu kaschieren. Als ich in Indien war, gab es ja auch mal so gefaktes Zeug, ne?
Ja.
Und dort konnte man sich all möglichen Schrammel kaufen, Uhren und so ein Kram. Und Casio-Uhren hießen dort Cosit. Und das sieht aus wie Cosit von Big Bang Theory.
Es ist einfach so lustig, dass das immer wieder passiert. Es gibt doch auch irgendwie so eine indonesische Variante von Harry Potter und das ist einfach auch genauso.
Ja. Es gab nur ein paar Episoden davon, die man jetzt auf YouTube als Gag sich angucken kann und wir packen die euch natürlich in die Shownotes. Also es ist hilarious.
Ganz kurz, einer der ersten Kommentare hier bei YouTube. At some point I was expecting this to turn into a porno with the horrible acting. Passt auch irgendwie.
Oh mein Gott, ja.
Ja, mit diesem Kommentar würde ich sagen, steig mal einfach in den wissenschaftlichen Teil ein, oder?
Ja,
los geht's.
Ich habe mich für den ersten Part mal so ein bisschen damit beschäftigt, wie nerdy eigentlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind und wie wissenschaftlich interessiert Nerds sind. Das heißt, dies ist jetzt eine vielleicht hier und da eher anekdotische Analyse, denn ich habe leider keine Umfragen gefunden und mir ist was Witziges passiert. Ich habe ChatGPT gefragt, gibt es Erhebungen, bei denen die Hobbys oder Interessen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern abgefragt wurden? Und ChatGPT hat mir 4 Studien aufgelistet, wo quasi genau das abgefragt wurde. Ja? Also quasi die Nerdiness von Wissenschaftlern. Und ich dachte, Bingo, übelst geil. Dann habe ich versucht, diese Paper zu finden, habe die nicht gefunden und dann, also es war übelst detailliert aufgelistet und dann habe ich zu ChatGPT gesagt, kannst du mir irgendwie die Autorinnen geben? Ich würde das gerne nochmal mir anschauen und dann hat ChatGPT gesagt, Oh, es tut mir leid, das waren rein fiktive Beispiele. Sorry für die Verwirrung. Und ich dachte mir so, was? Es stand in keinem Wort da. Ich war so richtig happy, ja, dass ich hier was für die Sendung habe, so. Aber nix. Und dann dachte ich mir so, what the fuck? Ja, also wenn du da nicht wirklich nochmal nachhakst. Und deswegen, liebe Kinder, doppelte Quellenprüfung, ja? Also.
Genau das wollte ich gerade sagen. Liebe Studis, lasst euch das eine Lehre sein.
Ja, also es gibt jetzt keine tatsächlichen Erhebungen dazu, was ein bisschen schade ist, aber es gibt natürlich Anekdoten und sehr viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich dazu natürlich geäußert haben und auch zeigen und sagen, wie sie da beeinflusst worden sind. Das schauen wir uns dann nachher gleich nochmal an. Aber wir können ja erstmal auf die Charaktere schauen und auf das Setting. Also die sind ja alle am Caltech, am California Institute of Technology. Und das ist tatsächlich eine reale Spitzenuni in den USA und zählt zu den besten Unis der Welt, an denen man Physik studieren kann. Und wenn wir uns die Charaktere nochmal anschauen, dann kann man sagen, Sheldon, der ist theoretischer Physiker, der arbeitet an der String Theory und später an dunkler Materie. Leonard ist experimenteller Physiker, Raj ist Astrophysiker und Howard ist Raumfahrtingenieur. Amy, wenn wir die Frauen mit dazu nehmen, ist Neurowissenschaftlerin und Bernadette Mikrobiologin. Das sind erstmal alles echte Domänen und auch das, was sie machen und arbeiten, findet ja sehr viel Real-Life-Bezug. Also sowohl ihre Ausbildungen als auch das ja, grobe Setting, da sprechen wir nachher noch ein bisschen drüber. Also das haut erstmal alles hin. Und die Frage, die sich stellt, ist natürlich, also sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wirklich solche, ich sag mal, Power-Nerds? Und auch da habe ich mal ein bisschen so bei Reddit geguckt, was die Leute schreiben. Und die sagen, ja, also im Caltech arbeiten auf jeden Fall Leute, die sogar noch ein bisschen nerdiger sind als die Gruppe, aber auf jeden Fall nicht so nerdig wie Sheldon. Also das haben die gesagt. Aber da kommen wir natürlich schon zu einem kleinen Problem, nämlich diese Zuschreibung von Nerd. Es ist ja sowohl eine liebevolle Bezeichnung für so Enthusiastinnen und Enthusiasten, also sowohl auf wissenschaftlicher Ebene als auch auf dieser popkulturellen Ebene. Aber es gibt tatsächlich ein paar Paper, die sich damit beschäftigen, dass dieses Nerd-Wort auch ein Stigma sein kann. Es gab da zum Beispiel eine Untersuchung von jungen Mädchen, die gefragt wurden, ob sie sich vorstellen könnten, Computerwissenschaftlerin, also in Computer Sciences zu gehen. Und die haben auf der positiven Seite hervorgehoben, dass sie sagen, ja, dass man wird dann als sehr klug gelabelt und kann damit auch gutes Geld verdienen. Aber sie haben eben auf der negativen Seite sehr deutlich hervorgehoben, dass sie damit quasi soziale Ausgrenzung verbinden und so ein bisschen dieses, naja, so belächelt werden. Also es scheint da so eine Dichotomie zu geben, ne, zwischen diesem, das sind die Coolen, weil die irgendwie so special sind und sehr klug sind und was leisten können, und auf der anderen Seite eben dieses Außenseiter-Ding. Und ich finde, das ist eine ganz interessante Frage und die würde ich auch gerne an euch dann nochmal geben, wie ihr das seht, wie das bei Big Bang Theory dargestellt ist. Aber was ich euch zuerst fragen wollte, ist, kennt ihr so Leute, wo ihr sagen würdet, die sind so ein bisschen wie in der Serie? Also sehr into einem Thema und vielleicht auch ein bisschen, ja, ein bisschen auffällig in ihren Hobbys und Interessen. Kennt ihr so Leute?
Ja. Diese ganze Serie spielt ja sehr viel mit Klischees, ne? Mhm. Und die meisten Leute, die Physik studieren, vielleicht kann Anne das bestätigen, sind eigentlich ganz normal. Man sieht es ihnen nicht an. So, und dann gibt's aber tatsächlich Leute, die stechen da raus. Es gab zum Beispiel einen Typen bei uns, den hat man das Planetenhemd genannt. Weil der hatte immer solche Hemden an, das mit so Planeten drauf. Und der war halt auch so super introvertiert und war sehr schüchtern, hat kaum mit anderen Leuten geredet und so. Und der war halt so dieses, absolut Stereotyp Physiker. Das war, ja, Sheldon.
Also ich glaube, es ist schwierig, so Real-Life-Sheldon zu finden, weil der natürlich auf allen Ebenen extrem ist. Mhm. Also sowohl was jetzt diese Hobbys angeht, als auch was die, ich nenne es jetzt mal, fehlende Sozialkompetenz angeht und halt eben der Intellekt. Und ich würde schon sagen, also ich kann mir vorstellen, oder wenn ich jetzt auch an mein Studium denke, dass schon überdurchschnittlich viele Leute, ich sage jetzt mal Star Trek, Star Wars und sowas mögen, ja, auf jeden Fall. Aber halt nicht so extrem wie in der Serie. Also ich gehe mit Henry mit, wenn er sagt, die meisten sind ganz normal.
Und in der Serie ist es ja, also so richtig in your face, ne? Und das ist vielleicht auch so ein kleines Problem, was ich selbst mit The Big Bang Theory habe. Du merkst, es ist eine Serie, die nicht unbedingt für Nerds gemacht ist. Da gibt's andere, zum Beispiel Community oder so, die dann wirklich quasi Inside-Jokes aus der Nerdkultur benutzen, um sie wieder an die Nerdkultur zurückzugeben. Aber Big Bang Theory ist von Anfang an für ein Massenpublikum angelegt worden. Und das ist so eine kleine Schwierigkeit, weil ich häufig an den Punkt komme, wo ich nicht so richtig weiß, lachen wir jetzt mit denen oder lachen wir über sie? Also das ist mir zum Beispiel jetzt in der ersten Staffel aufgefallen, dass die, wenn sie normale Antworten in einem Gespräch geben, ja, die sind ja jetzt nicht alle so übelst isoliert und sozial inkompetent oder so, dann geben die Antworten in so Formeln und in Herleitungen. Also die beantworten ganz normale Fragen mit einem physikalischen Sachverhalt. Und dann denke ich mir, das ist so übertrieben, dass du eigentlich nur zu dem Schluss kommen kannst, dass du jetzt auf die Seite von Penny gestellt werden sollst, ne? Weil nicht jeder versteht das und dann sollst du es belächeln. Also es geht nicht darum, dass die Formel irgendwie witzig ist oder der Gag witzig ist oder so, sondern es geht darum, dass die irgendwie funny reden und haha, ihr seid so seltsam. Und das ist so ein bisschen, fand ich ein bisschen schwierig, weil du hast halt ganz viele Verallgemeinerungen und Stereotype drin, denn du hast ja auch das Gegenteil, ne? Also du hast Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also Hochbegabte, die überhaupt nicht introvertiert waren. Nikola Tesla, ne? Der war ein absoluter Exzentriker, hatte super viele berühmte und einflussreiche Freunde, Architekten, Journalisten, der war mit Mark Twain befreundet. Dann hast du Richard Feynman, Physik-Koryphäe, hat mit Oppenheimer an der Atombombe gearbeitet, aber der hat halt gern Akt gezeichnet und ist dann jahrelang in Nachtclubs gegangen, um diese Bilder zu verkaufen. Der hat Bongos in Stripclubs gespielt, der hat mit Vorliebe Safes geknackt. Also der war einfach so ein übelst schillernder Typ, ja. Oder Hedy Lamarr, die war eine sehr glamouröse Hollywood-Schauspielerin in 30ern und 40ern und die wird immer wieder in Verbindung mit einem Patent gesehen, was sie eingereicht hat, das so ein bisschen die Vorstufe für Bluetooth und WLAN ist. Und da siehst du, dass das eben auch funktioniert, also dass du nicht nur introvertiert sein musst, um solche krassen Leistungen hervorzubringen. Wie habt ihr das erlebt beim Schauen? Fandet ihr die Klischees zu drüber?
Ich finde vor allem am Anfang ja, das weicht nachher ein bisschen auf, wenn immer mehr Charaktere dazukommen, die nicht ganz so extrem sind. Weil das Ding ist, es sind ja nicht nur die vier so übertrieben dargestellt, sondern zum Beispiel Penny ist ja auch total voller Klischees. Mhm. Und nachher oder so generell im Laufe der Serie gleichen die sich ja alle ein bisschen aneinander an und dann wird das besser. Wobei natürlich das trotzdem so ist, wie in jeder Serie, dass die von Staffel zu Staffel inhaltlich schwächer wird. Also das ist natürlich auch ganz klar. Mhm. Aber ich finde, am Anfang ist das krass. Also gerade wenn man die jetzt nochmal guckt, ich kann mich jetzt nicht erinnern, wie ich das fand beim ersten Mal gucken. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe auch nicht als allererstes die erste Folge gesehen, weil das ja damals im Fernsehen kam. Deswegen weiß ich es jetzt nicht. Aber als ich dann auch nochmal von vorne geguckt habe, habe ich das gedacht. Also die ersten Folgen sind so extra doll, was das angeht.
Ja, ging mir ein bisschen auch so. Also ich fand das irgendwie schon cool, so dass die irgendwie so besonders waren und so schon so ein bisschen kauzig auch. Aber wenn man das dann mit dem echten Leben abgleicht, fand ich es dann auch ein bisschen drüber. Also weil auch im Studium, es war niemand so. Ja, und es hat niemand so geredet und niemand redet mit, obwohl doch, ich kenne auch Leute, die haben dann manchmal mit so mathematischen Ausdrücken auch geredet.
Aber innerhalb eines universitären Kontexts und eben nicht auf einer Party oder so, oder?
Ja, naja, auch ab und zu, aber nicht die ganze Zeit. Ja, es war jetzt nicht die ganze Zeit, dass man da sagt, ja, ey, wenn Epsilon größer 0 ist, nehme ich einen Drink. Ach so. So, also es gab schon Leute, die haben es dann auch ein bisschen übertrieben, so, ne? Dann habe ich mir auch gedacht, boah, ey, krass, ist mir echt zu anstrengend jetzt. Ich will jetzt mein Bier trinken und will hier nicht mit irgendwelchem Formelzeug vollgequatscht werden, so. Aber es ist einfach, ja, es war schon ein bisschen drüber, ja. Und auch wenn ich jetzt ein paar Ausschnitte geguckt habe, auch in Vorbereitung, habe ich mir auch wieder gedacht, boah, pff, krass. Also es ist schon echt viel.
Und mir ist das auch auf der anderen Seite aufgefallen, ne? Also nicht nur diese übertriebene Wissenschaftlichkeit. Also ich meine, man kann jetzt sagen, ey, die Serie ist halt so angelegt, ne? Es soll alles viel sein, damit du auch so Exposition hast, ne? Also dieses Penny und Wissenschaftler-Gegenstück, das funktioniert ja nur, wenn sie eben das nicht checkt und die Jungs das aber übelst checken. Ne? Also wenn die alle auf einem ähnlichen Level wären, dann würde diese Fallhöhe auch nicht aufgebaut werden können. Trotzdem, ja, fand ich es an vielen Stellen sehr, sehr, sehr drüber. Und das funktioniert auch in die andere Richtung mit der Popkultur. Also die machen ja erstmal alles. Ne? Also die spielen sowohl Halo, dann machen die D&D, dann sind die Star Trek-Fans. Und das finde ich überhaupt nicht ungewöhnlich. Das erlebe ich auf diesen Cosplay-Conventions total. Aber es ist immer so ein bisschen schlurfig dargestellt. Also mir ist es zum Beispiel in der ersten Staffel aufgefallen, da wollen die auf diese Halloween-Party von Penny gehen und alle kommen als The Flash. Und das ist der Gag, so wie, haha, alle haben sich denselben Superhelden ausgesucht. Aber die Kostüme, die sehen so scheiße aus. Also das ist richtig so auf Wish bestellt. Und da habe ich mir gedacht, nee, also wenn du wirklich in dieser Nerdkultur drin bist und ich erlebe das ja permanent auf den Conventions, wie viel Hingabe und Leidenschaft da drin steckt, dann würdest du nicht mit so einem schluffigen Kostüm ankommen. Und da habe ich einfach so gemerkt, hier geht's nur darum, den Gag zu machen und nicht um die Leute, die wirklich Cosplay machen, ernst zu nehmen. Weil die geben sich wirklich richtig Mühe. Also ich habe da eine interviewt, die hat ihr gesamtes Badezimmer mit Zeitung abgeklebt, um dann in der Dusche mit dem Dremel an den Rüstungen zu arbeiten.
Was?
Ja, weil, ja, ja.
Krass.
Und dann eine andere, Jumeria, die näht mit ganz viel Liebe und Leidenschaft und Präzision so Fantasy-Kleider. Und im echten Leben ist die aber für einen Netzbetreiber für so Offshore-Windparks verantwortlich. Also die verlegen da die Kabel zwischen den Windparks und den Plattformen der Netzbetreiber. Und da gibt es so Fotos, wie sie mit so einem Helm auf diesen Plattformen unterwegs ist. Und das ist halt so ein krasser Kontrast. Und da hast du eben genau diese Verknüpfung, die die Serie eigentlich machen will. Aber ich finde, bei The Big Bang Theory ist es häufig eben nicht so, es ist häufig nicht so liebevoll dargestellt, dass du die deswegen cool findest, sondern es ist für mich häufig so, als würde man sie so ein bisschen auslachen. Ja, das fand ich so ein bisschen schade. Was man natürlich aber sagen kann, ist, dass diese Nerdkultur und Fankultur Wissenschaft natürlich beeinflusst extrem. Ne? Also wir haben das ja damals bei Science vs. Fiction gesehen. Ne? Henry, was war unsere Lieblingsuni? Die Uni Leicester in England.
Ja.
Die
ja,
ständig ja, ja. sich mit irgendwelchen Phänomenen beschäftigt haben, wie die Strohhaufen von Assassin's Creed, ob die Leute abfangen könnten und so. Also die haben ja ein Paper nach dem anderen rausgegeben, die Studierenden da. Und dann gibt es ja diese ganzen Bücher, The Science of Dune, Star Wars. Hier Metin Tolan in Deutschland hat über James Bond und Star Trek Bücher geschrieben. Also diese Verknüpfung von Nerdkultur und Wissenschaft, deswegen gibt es ja auch diesen Podcast hier, die ist ja ganz deutlich. Und ich fand es schön, zum 50-jährigen Jubiläum von Star Trek haben die auch nochmal sehr viele Forscherinnen interviewt, teilweise tatsächlich auch vom Caltech, die dann gesagt haben, ja, wir sind in unserer Kindheit halt so krass von Star Trek inspiriert worden, dass es für uns einfach wirklich erstrebenswert war, in die Wissenschaft zu gehen. Also zum Beispiel, witzigerweise heißt er Martin Cooper, also nicht Sheldon Cooper, sondern Martin Cooper, der hat das erste Handy erfunden, das nicht in einem Auto verbaut war. Also wirklich den ersten Handyanruf der Welt hat er getätigt. Und der hat gesagt, dass er extrem von Star Trek motiviert war.
Zu Martin Cooper gibt es auch noch den Funfact, dass er doch den ersten Anruf dann mit dem Mobiltelefon an seine Konkurrenz gemacht hat.
Ah, oh, das ist natürlich ein Power-Move. Ja, und Henry, du hast es natürlich schon erzählt, auch mit der Biene und so, ne, dass das dann auch tatsächlich in wissenschaftliche Entdeckungen mit einfließt. Es gab auch ein mathematisches Paper. Sheldon sagt in einer Episode, dass er eine Lieblingszahl hat, nämlich die 73. Denn die 73 ist die 21. Primzahl und wenn du 73 spiegelst, ist es 37, was die 12. Primzahl ist und 12 ist die Spiegelung von 21. 7 mal 3 ist aber auch gleichzeitig 21 und deswegen liebt Sheldon diese Zahl so sehr. Und das haben dann tatsächlich zwei Mathematiker aus den USA 2019 den Beweis erbracht, dass es die einzige Primzahl ist, bei der das so ist. Also dass es quasi nur eine einzige Sheldon-Primzahl gibt, unterhalb von 10 hoch 45. Also darüber können sie es nicht mehr beweisen. Aber bis 10 hoch 45, bis zu dem Zahlenraum, kannst du sagen, dass Sheldons Lieblingszahl die einzige Sheldon-Primzahl ist, die diese Eigenschaften hat. Was sehr witzig ist, weil das dann wiederum in der Serie auftaucht. Da sprechen wir vielleicht später noch drüber, aber der wissenschaftliche Berater der Serie, dem wurde das zugespielt von den beiden Mathematikern, weil die quasi ein Bild der Serie in ihrem Paper als Illustration haben wollten. Und dann hat er diesen Fakt mitbekommen und hat das auf die Whiteboards geschrieben. Also dieser mathematische Beweis, der inspiriert wurde von Big Bang Theory, ist dadurch, dass sie Big Bang Theory angefragt haben, in The Big Bang Theory gelandet.
Wow.
Witzig, oder?
Das ist so Meta, 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 Meta.
Ja, total. Ja, also wir sehen, es gibt extrem viele Parallelen. Es gibt diese Persönlichkeiten, wie wir sie in der Serie sehen, auch im echten Leben, wenn vielleicht nicht in einer 24/7-Extrem-Version. Und trotzdem kann man sich natürlich fragen, ja, auf wessen Kosten gehen die Gags? Und ich kann trotzdem noch drüber lachen. Ich sehe das und finde es, ja, einfach auch schön. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich die auslache. Ich sympathisiere extrem mit denen. Und ja, wenn man das weiß und so ein bisschen reflektiert, kann man sich das, glaube ich, auch ganz gut anschauen.
Nachdem wir jetzt über die Klischees von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geredet haben, möchte ich jetzt als alter Wissenschaftler mal darüber sprechen, wie wissenschaftliches Arbeiten und die Wissenschaft generell in der Serie repräsentiert wird. Ich spreche jetzt vor allen Dingen über die Physik in der Serie, weil, naja, das ist natürlich der Hauptteil, obwohl wir natürlich bei den weiblichen Darstellerinnen da auch andere Wissenschaften repräsentiert haben. Übrigens da auch sehr klischeehaft natürlich, dass die Männer die Physik machen und die Ingenieure und so Neuro und Biologie und dieses ganze Zeug, das machen die Frauen.
Ja, stimmt.
Genau. Also du hast ja schon gesagt, Physiker gibt es zwei Arten, Experimentalphysikerinnen und Physiker und die Leute aus der Theorie. Und Anne und ich fallen, glaube ich, in Kategorie Experimentalphysikerinnen und Physiker.
Ja.
Ja, genau. Und was wir machen im Wesentlichen Experimente im Labor und prüfen, ob die Ergebnisse, die wir rauskriegen, mit Theorien übereinstimmen oder wir bringen Widersprüche zum Vorschein, wo sich dann die Theoretiker wieder drum kümmern müssen und müssen das bauen. Und die Theoretiker, die bauen eben den mathematischen Unterbau sozusagen der Physik und leiten aus irgendwelchen grundlegenden Prinzipien eben Naturgesetze ab. Beispielsweise so ein ganz berühmtes Ding für solche grundlegende Prinzipien sind die vier Maxwell-Gleichungen. Das sind vier Differentialgleichungen, aus denen man alles, was irgendwie mit Elektrizität, Magnetismus und Licht zu tun hat, irgendwie ableiten kann. Und das ist für die meisten Leute ein mathematischer Albtraum. Ich fand es damals im Studium auch echt anstrengend. Obwohl die Elektrodynamik, naja, das geht noch, ja, wenn es dann Quantenmechanik wird, das ist ein absoluter Albtraum. aber man kann aus diesen Sachen irgendwie, also aus wenigen Grundannahmen irgendwie sehr, sehr viel ableiten. Da kommen dann so Sachen raus wie Peter Higgs überlegt sich aus irgendwelchen Gleichungen, ey, es muss ein Higgs-Boson geben. Und dann kommen andere Leute her, die dann sagen, okay, wir bauen den LHC, einen riesigen Beschleuniger in der Schweiz.
Nur für dich.
Nur für dich. Und gucken, ob es das tatsächlich gibt. Und zack. Es stimmt. Genau. Und diese ganzen Theorien und so, das gibt's natürlich, oder die gelten immer nur in bestimmten Grenzen und so. Und in der Experimentalphysik guckt man dann, ob diese Grenzen auch noch stimmen und versucht es dann da irgendwie mit abzugleichen.
Und manchmal übrigens auch irgendwie 50 Jahre später oder so, ne?
Ja,
muss
natürlich
man dazu mal sagen, weil ich weiß gar nicht mehr, wann in den 60ern oder wann hat Peter Higgs das Higgs-Boson vorhergesagt und das war ja neulich.
Ja, 2012 erst entdeckt, genau.
Ja, also es dauert manchmal auch wirklich lange, bis man überhaupt in der Lage ist, so einen experimentellen Aufbau zu machen, einfach von den technischen Möglichkeiten her.
Genau. So, und wie das so in der Serie dargestellt ist, ist natürlich der Sheldon, der steht meistens vor einer Tafel oder sitzt an einem Computer und ja, so läuft das eigentlich auch bei den Theoretikern. Ich weiß nicht, Anne, bist du mal irgendwie in so ein Theorieinstitut rein und hast geguckt, wie es da aussieht?
Ja, ich habe einmal so ein Praktikum gemacht an der Sternwarte und das war dann theoretische Astrophysik und da habe ich eigentlich die ganze Zeit nur Computersimulationen gemacht. Also ja, es funktioniert genauso. Man sitzt da, wartet, bis man Zeit bekommt am Supercomputer, der dann irgendwas für einen ausrechnet.
Genau, also das ist schon relativ realistisch dargestellt, dass da Tafeln in den Büros hängen und da kritzeln die Leute Formeln drauf und diese Formeln werden dann in irgendwelche Computermodelle übertragen und dann programmiert man da irgendwelche Simulationen zurecht. Ja, also das passt an sich schon. Und Anne, hattet ihr damals auch zu Hause Tafeln hängen?
In einer WG hatte ich ehrlich gesagt mal ein Whiteboard, ja.
Genau, das ist nämlich so ein Ding. Die haben ja auch in ihrer WG dort, Sheldon und Leonard, da hängen ja auch überall diese Whiteboards rum. Mhm. Und auch bevor es die Serie gab, hing bei allen Leuten, die Physik studiert haben, die ich kannte, in jeder Bude so ein Whiteboard wo die Leute dran gerechnet haben. Auch bei mir.
Ja, natürlich.
Ja, und die in der Experimentalphysik verbringt man natürlich viel Zeit im Labor, aber natürlich auch am Computer, weil die meiste Zeit geht ja ehrlicherweise dann auch dafür drauf, diese ganzen Daten, die man im Labor sammelt, irgendwie auszuwerten. Ja, also Lennart müsste eigentlich auch ein bisschen mehr am Computer abhängen und nicht nur im Labor. Und apropos Lennarts Labor, ich habe ein YouTube-Video rausgesucht, wo Lennart Penny sein Labor zeigt, wo er mal so eine kleine Führung macht und auch erklärt, was es da so gibt. Ich lade euch das mal in den Chat. So.
Anybody home?
Hey, what are you doing here? I don't think you've ever seen my lab before.
No, I know, it's long overdue.
Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, lauter Geräte und Kabel.
Mhm.
In ungefähr so einem Labor habe ich meine Bachelorarbeit gemacht.
Die sind jetzt so in Alltagsklamotten. Muss man nicht, wenn man mit so Hochpräzisionslasern arbeitet, irgendwie so irgendwelche Schutzkleidung anziehen oder sowas? Dass da keine Staub?
Nee. Also bei Lasern ist es eigentlich unkritisch. Wo es halt kritisch ist, wo man nicht mit normalen Klamotten rein darf, sondern man muss sich so eine Schutzkleidung anziehen, ist dann Reinraum.
Ja,
wenn man irgendwas im Reinraum macht, irgendwelche Proben präpariert, da muss man dann extra Kleidung anziehen.
Immerhin haben die nachher hier so Laserschutzbrillen.
Ja, ja, aber das Interessante, wenn man das Video bis zum Schluss guckt, finde das Penny natürlich sehr cool, was Lennart macht.
Und dann küssen sie sich.
Und dann küssen sie sich. Und dann wird natürlich richtig rumgefummelt. Und was man dazu natürlich machen muss, ist die Brille absetzen, während der Laser läuft.
Natürlich.
Take off your clothes.
So, also bis dahin ganz cool. Aber naja, es, was soll ich sagen?
Er hat kurz vergessen, den auszumachen.
Ja, das, ich meine, hey.
Passiert den Besten.
Also, Jack, du hast ja schon gesagt, da sind viele Kabel. Anna hat gesagt, genau so sah das Labor aus, wo sie drin gearbeitet hat. Also dieses Labor, genauso sehen eigentlich Labore an Unis aus. Also auch bei mir hier am Institut für Festkörperphysik an der Uni Jena, da sahen die meisten Labore eigentlich auch so aus. Also hinten stehen irgendwelche Schaltschränke rum mit irgendwelchen Spannungsversorgungsgeräten, überall hängen Kabel. Dann gibt es solche Gaszuleitungen für irgendwelche Gase, die man für Experimente braucht. Gasflaschen stehen rum und so. Und das ist eigentlich schon ganz gut dargestellt. Genau. Und er erzählt auch, was er da für Geräte hat.
That is an integrated ion trap and time of flight mass spectrometer.
Wow, hi techie.
Also das ist eine Ionenfalle und ein Time-of-Flight-Massenspektrometer, also ein Flugzeit-Massenspektrometer. Und diese Geräte gibt es tatsächlich. Also wir haben ja schon gehört, die hatten da wissenschaftliche Berater und diese Teile benutzt man tatsächlich. Und naja, eine Ionenfalle, die macht genau das, was der Name schon sagt. Also die fängt geladene Teilchen mittels elektromagnetischer Felder. Und ein Time-of-Flight-Massenspektrometer, das analysiert das Masse-zu-Ladungsverhältnis von irgendwelchem Zeug, was man da irgendwie durchschießt. Und ich habe auch mal ein Paper rausgesucht, von 2017 ist das, wo so ein ähnlicher Versuchsaufbau, wie er dort eben gezeigt wird, benutzt wird, um chemische Reaktionen bei tiefen Temperaturen zu beobachten. Packen wir euch mal in die Shownotes, könnt ihr mal gucken, was man da am Ende eigentlich rauskriegt. Also tatsächlich, dieses Zeug braucht man wirklich.
Ja, und weil du gerade gesagt hast, wissenschaftliche Beratung, ne? Es gibt ja diesen David Salzberg, das ist ein amerikanischer Astrophysiker, der ist zwar nicht am Caltech, aber nebenan würde ich sagen, an der University of California, an der UCLA, und der hat tatsächlich das gesamte Projekt von Anfang bis Ende mit begleitet und die wissenschaftlich beraten. Er hat halt geguckt, dass die alles korrekt aussprechen, dass die Fachbegriffe richtig drin sind. Und der ist auch der Typ, der jedes Mal diese ganzen Whiteboards bestückt hat. Ja, der hat diese ganzen Formeln da dran geschrieben und das finde ich so cool, weil da könnte halt irgendwas stehen. Aber das sind alles korrekte wissenschaftliche Formeln, weil die eben die ganzen, ja, Leute mit Background eben auch bedienen wollten. Das finde ich halt ziemlich cool.
Ich habe mal irgendwann gelesen, dass er einmal mit irgendeiner Klasse von ihm oder also halt zum Uni-Jahrgang von ihm da war bei so einer Aufzeichnung, denn die haben ja immer vor Publikum aufgezeichnet und dass dann in der Folge dann auf den Whiteboards irgendwelche Klausurenergebnisse waren oder so, also als Lösungen von Klausuraufgaben.
Ja, Henry, da noch ein Hinweis für dich. Vielleicht kannst du das ja auch mit einbauen, denn der Salzberg, der hat quasi seine Studis immer ermutigt, besonders gute Leistungen zu vollbringen und hat in seinen Vorlesungen dann regelmäßig den Geek of the Week gekürt. Und wer da besonders positiv aufgefallen ist, durfte mit ans Filmset.
Oh.
Ja.
Das heißt, übertragen auf mich bedeutet das dann, wer hier Geek of the Week ist, darf bei uns mit in die Podcast-Aufzeichnung.
Sozusagen. Ja, genau.
Jawohl. Okay, strengt euch an. Was auch nicht ganz akkurat ist, ist, dass Lennart innerhalb von kurzer Zeit an verschiedenen Dingen forscht. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert, an was er so arbeitet. Und zwar arbeitet er an Bose-Einstein-Kondensaten, Quantenverschränkung, kosmische Strahlung, Raketentreibstoffe, dunkle Materie, Suprasolidität, Hydrodynamik. Also aus allen möglichen Teilgebieten der Physik ist irgendwas dabei.
Einmal alles mit scharf, bitte.
Genau, also er ist einfach auf jedem Thema ein Experte. Im echten Leben sind Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler meistens sehr spezialisiert auf ein einziges Gebiet. Also die Sachen sind heute so komplex, dass man sich meistens nur in ein Gebiet wirklich einarbeiten kann und da auch wirklich gute Forschung machen kann. Also die wenigsten Leute sind auf mehreren Gebieten so aufgestellt, dass man überall so ein bisschen seine Finger drin hat und da irgendwie gute Forschung macht.
Vor allem oft musst du ja auch Sachen so oft machen. Also es reicht ja nicht, wenn du den Laser irgendwie einmal für ein Experiment laufen lässt, sondern du musst das ja oft total oft wiederholen. Selbst wenn es gut läuft. Also selbst wenn es gut läuft, brauchst du ja, dass es mehrmals gut läuft, um halt wirklich bestätigt zu haben, dass du was Richtiges gemessen hast.
Also man muss ja Ergebnisse auch immer wieder irgendwie reproduzieren können. Man probiert das mit verschiedenen Proben aus und so. Und das dauert natürlich relativ lange, ja, solche Experimente zu machen, also teilweise Jahre forscht man an so einem Zeug rum, um dann irgendwie ein gutes Ergebnis zu kriegen. Und deswegen ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass er da in diesen ganzen Sachen irgendwie, ja, krasse Erfolge erzielt. So, und was man da in der Serie auch nicht sieht, ist, welche Positionen Sheldon und Lennart eigentlich an der Uni haben. Also, was haben die für einen Job? In Deutschland ist es ja so, dass die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befristet angestellt sind. Ja, das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist bestimmt einigen ein Begriff. Das besagt, dass man nur eine bestimmte Zeit an der Uni arbeiten darf und dann wird der Vertrag einfach nicht mehr verlängert. Und das ist auch ein, würde ich sagen, ein großes Problem bei uns in Deutschland in der Forschungslandschaft, dass da eben die Perspektiven in der Forschung relativ begrenzt sind. Also wenn man nicht gerade Professorin oder Professor wird, ist eigentlich die Zeit da sehr begrenzt. Und ich habe ja, ich arbeite ja jetzt nicht mehr wissenschaftlich, ich bin ja jetzt 100% in der Lehre angestellt. Aber so die Perspektiven in der Forschung in Deutschland sind da ja für Nicht-Professorinnen oder Professoren eher schlecht. Und ähnlich, nicht ganz so schlimm, ist es in den USA. Und was ich mir vorstellen könnte, machen irgendwie so ein Tenure-Track vielleicht. Tenure-Track bedeutet, dass man ein paar Jahre eben in der Forschung arbeitet, publiziert und dann eben eine Professur bekommt. Aber wie gesagt, darüber wird an keiner Stelle irgendwie in der Serie gesprochen, was die jetzt eigentlich machen. Ja, und was die eigentliche Währung heutzutage in der Wissenschaft ist und was eben in der Serie auch kaum thematisiert wird, sind Paper. Ja, also den Großteil der Zeit verbringt man eben damit auch seine Forschung zu publizieren. Und ein ehemaliger Kollege von mir, liebe Grüße gehen raus an AJ, der hat mal gesagt, wir sind in der Wissenschaft eigentlich nicht besser als Kim Kardashian. Es geht im Wesentlichen darum, Fame zu produzieren. So, also der wissenschaftliche Erfolg wird im Wesentlichen daran gemessen, in welchen Fachmagazinen die eigene Forschung publiziert wird und wie oft dieses Paper dann zitiert wird. Und ich hatte immer so ein bisschen im Studium so ein bisschen so eine romantische Vorstellung von Wissenschaft, so dass man der Natur auf den Grund geht und dass es vor allen Dingen darum geht, irgendwelche coolen Erkenntnisse zu gewinnen und irgendwie die Menschheit weiterzubringen. Aber im Wesentlichen ist es echt ein hartes Business, da um Forschungsgelder irgendwie ranzukriegen und eben im Wesentlichen zu publizieren.
Und das hat sogar der David Salzberg gesagt, der ist ja nun Astrophysiker, auch renommierter Astrophysiker, also der Berater. Der hat gesagt, meine wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die lesen höchstens ein Dutzend Leute, aber Big Bang Theory schauen alleine in den USA 20 Millionen an. Das hat mehr Auswirkungen als alles andere, was ich jemals anpacken werde. Ne? Also da siehst du auch, wie Wissenschaftskommunikation dann nochmal eine Seite dieser Fame-Medaille ist. Ne? Also wenn du das schaffst, auch wie Carl Sagan oder so, das gut an die Öffentlichkeit zu bringen, dann hast du natürlich einen doppelten Gewinn.
Ungefähr alles, was du gerade gesagt hast, ist übrigens der Grund, warum ich jetzt Wissenschaftsjournalistin bin und auch nicht mehr in der Forschung arbeiten wollte. Also einmal halt diese schlechten Perspektiven und dazu dann noch dieses elitäre Schreiben in Papern. Also diese beiden Sachen haben mich da so ein bisschen abgeschreckt und deswegen hierher gebracht.
Ein Glück, ein Glück, danke. Danke, Scheißwissenschaft.
Genau, das System hat uns in den Podcast gezwungen.
Ja, so ist es.
Ja. Also insgesamt gibt die Serie schon einen kleinen Einblick, wie es so ist, als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler zu arbeiten. Aber es beschränkt sich natürlich nur auf oberflächliche Sachen. Und das Ganze dient ja auch eher so als Setting und soll ja keinen tieferen Einblick geben. Aber insgesamt, wie das dargestellt ist, würde ich sagen, ist schon okay.
Okay, lass uns noch kurz über mein Lieblingsthema sprechen, nämlich Weltraum. In Staffel 5 ist ja ein ziemlich großer Handlungsstrang, wie Howard auf einmal Astronaut wird. Eigentlich mega cool. Natürlich fragt man sich an jeder Stelle, würde das auch in echt so passieren? Und ich glaube, der Spoiler kann jetzt schon direkt kommen und auf gar keinen Fall. Wir können mal auf so ein paar Aspekte davon schauen. Also wie kommt es überhaupt dazu? Howard ist, wie wir ja vorhin schon gesagt haben, Raumfahrtingenieur. Also thematisch schon halt auch irgendwie passend, dass er dann so eine Karriere als Astronaut anstrebt. Er forscht zuerst in der Serie, glaube ich, an so einer Weltraumtoilette, die dann auch tatsächlich da auf der Internationalen Raumstation benutzt und eingebaut wird. Und später reicht er dann noch so einen anderen Vorschlag ein, ich glaube sogar mit einem Team, also das Team sieht man nie, aber das wird dann halt so erwähnt, für ein Teleskop. Und dann kommt er so in die Wohnung von Sheldon und Leonard und ist so, hey, ratet mal, wessen Vorschlag für dieses Teleskop benutzt wurde, meins, und ratet, was die NASA mir jetzt vorgeschlagen hat. Ich fahre zur ISS und baue das da selber ein.
Ja, genau.
Dinge, die so auf gar keinen Fall passieren. Aber wir können ja mal ganz kurz besprechen, wie es eigentlich passiert, dass man Astronaut wird oder Astronautin und dann tatsächlich auch mal zur Internationalen Raumstation fliegen kann. Also grundsätzlich ist es natürlich nicht so, dass die NASA irgendwie rumläuft und bestimmte Leute sich rauspickt und fragt, hey, willst du nicht mal in den Weltraum fliegen? Sondern stattdessen machen die, also haben die alle paar Jahre, bei der NASA sind das ungefähr alle 4 Jahre, haben die so ein Auswahlverfahren, wo man sich bewerben kann. Und dann ist das natürlich mega hart, auch dieses Auswahlverfahren. Also genauso wie dann später das Training, wird man da auf Herz und Nieren geprüft, quasi, ob man geeignet ist oder nicht. Bei uns in Europa, bei der ESA, ist es übrigens ein bisschen anders. Also da ist es nicht ungefähr alle 4 Jahre, sondern seltener. Also die machen das eher so nach Bedarf und sehr unregelmäßig. Also das letzte Mal sind 2022 AstronautInnen ausgewählt worden und davor das Mal 2009. Also ziemlich langer Zeitraum, in dem quasi niemand Neues da irgendwie nachgerückt ist. Und auch jetzt kann man nicht sagen, wann es das nächste Mal so eine Bewerbungsrunde geben wird. Also für alle, die sich dafür vielleicht interessieren, ist halt mega schade, weil man das jetzt nicht so planen kann als seine Karriere. Aber die machen das halt, wie gesagt, immer nur nach Bedarf, weil die ja auch immer gar nicht so häufig Leute ins All schicken, wie man sich das vielleicht vorstellt. Also bei der NASA sind das natürlich mehr, deswegen haben die da auch viel mehr in ihrem Pool drin. Genau, und ich habe uns mal rausgesucht, was so die Kriterien waren jetzt für diese letzte Bewerbungsrunde bei der ESA. Und dann können wir ja mal zusammen überlegen, ob Howard da drauf zutrifft. Also bei der NASA sind die Kriterien ähnlich, abgesehen davon, dass man bei der ESA natürlich die Staatsbürgerschaft eines ESA-Mitgliedstaats haben muss und bei der NASA natürlich die US-Staatsbürgerschaft. Genau, also man braucht auf jeden Fall einen Masterabschluss in einer Naturwissenschaft, Medizin, Ingenieurwesen, Mathematik, Informatik oder einen Abschluss als Testpilotin oder Testingenieurin.
Check.
Ja, da seid ihr drin.
Und auch für Howard Check, ne? Ich meine, er, und da wird sich ja auch in der Serie ständig drüber lustig gemacht, er hat ja kein PhD, sondern ein Master of Engineering.
Dr. Gabelhauser.
Dr. Cuthbert-Pauley.
Dr. Gabelhauser.
Dr. Hofstadter.
Dr. Gabelhauser.
Dr. Cooper.
Dr. Gabelhauser.
Mr. Wolowitz.
reicht für diese Karriere, genau. Du brauchst zusätzlich noch 3 Jahre Arbeitserfahrung. Fließende Englischkenntnisse, ja okay, bei der NASA geschenkt, ne? Und außerdem musst du neben Englisch noch eine weitere Sprache sehr gut können. Das ist ja, außer du kommst jetzt vielleicht aus Großbritannien, aber dann hat man das ja meistens auch, wenn man aus Europa kommt. Jede weitere Sprache ist ein Plus, schreibt die ESA. Kann ein Plus sein. Flexibilität bei unregelmäßigen Arbeitszeiten, häufigen Dienstreisen und langer Abwesenheit von zu Hause. Könnte man vielleicht auch noch mitgehen. Und jetzt kommt aber der nächste Punkt, der bei Howard, finde ich, ziemlich kritisch ist. Und das ist die Fähigkeit, unter Druck Ruhe zu bewahren. wir verlinken euch in den Shownotes mal so ein Video mit einem Zusammenschnitt von diesen ganzen Astronauten-/Weltraum-Szenen mit Howard. Und da seht ihr gut, was ich meine. Also eigentlich ist er super aufgeregt, als er weiß, ja, okay, ich werde jetzt Astronaut. Und schon in diesen Trainings dafür bricht er eigentlich komplett ein, so psychisch. Genau, also das kann man da ganz gut sehen. Man sieht dann immer so Videocalls zwischen zum Beispiel ihm und Bernadette oder auch ihm und seiner Mutter. Eigentlich gefällt ihm das gar nicht so gut. Und ja, also er schafft es nicht, unter Druck Ruhe zu bewahren.
Schade.
Ich weiß nicht, wie groß die sind. Der wird ja als relativ klein dargestellt, aber wahrscheinlich nicht so klein. Man muss zwischen 1,50 und 1,90 groß sein.
Zwischen 1,50 und 1,90. Ich glaube, er ist nicht kleiner als 1,50.
Okay, gut.
Ich muss jetzt mal eine Lanze brechen, ja? Wenn wir hier schon so eingestiegen sind.
Du meinst Tiny Pop?
Ja, ja, genau. Tiny Pop verteidigt hier Tiny Wolowitz. Ich guck mal kurz, wie groß Simon Helberg ist. 1,70, der ist so groß wie ich.
Der ist 1,70? Ah. Oh, das wirkt aber kleiner in der Serie. Genau, du brauchst außerdem auch noch einen Body Mass Index, der laut WHO ein normales Gewicht repräsentiert. Und Sehkraft nach Richtlinien für eine private Pilotenlizenz. Okay, das sind jetzt halt alles Sachen da. Keine Ahnung, ob das bei Howard so ist. Hörvermögen von 25 Dezibel oder besser pro Ohr. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, bei Howard ist es halt wirklich eher diese Belastbarkeit und dieser Gruselfaktor, den ja eigentlich alles, der ja eigentlich alles hat, was mit Weltraum zu tun hat. Er ist ja schon ein bisschen gruselig, sich auf so eine Rakete zu setzen und dann außerhalb von der Erde zu sein. Ist auf jeden Fall nicht was für jeden. Und wenn du, das sind jetzt diese Basiskriterien, ne? Ich meine, dann kannst du dich bewerben und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sag, bei der ESA ist es nicht so, wie man sonst immer sagt, ja, reicht, wenn du 60% erfüllst, bewirb dich doch einfach mal. Ich glaube, hier ist es wirklich wichtig, dass du alle diese Kriterien erfüllst. Und dann kommt ja noch dieses Auswahlverfahren, was dann irgendwie ein Jahr lang dauert, wo du ganz viele Tests machen musst. Also erstmal wahrscheinlich auch sowas wie Wissenstest und Kompetenztests in alle Richtungen. Dann natürlich auch wird auch die psychische Belastbarkeit getestet, dann sowas wie Gruppendynamik und so. Also ich glaube, das ist super anspruchsvoll. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele bei der NASA da immer ausgewählt werden pro Jahrgang. Aber jetzt in dieser letzten Runde von der ESA, die 2022 ausgewählt wurden, da haben sich 22.500 Leute beworben und 17 wurden gewählt.
Ja. Krass.
Ja, also.
Und diese
also 17 dann für das Training oder?
Genau, also von diesen 17 wurden quasi 5 wurden direkt als BerufsastronautInnen ausgewählt. Dann dazu kommen 11 in der Reserve. Also das haben die ja ganz neu eingerichtet, so eine Reserveabteilung. Und da ist es nämlich so, also diese 5 haben direkt das Basistraining angefangen, das geht so ein Jahr und danach sind die dann bereit für Missionen. Und bei diesen 11 ist es halt so, die warten, bis sich eine Flugmöglichkeit für die ergibt und dann fangen die mit dem Training an. Also es ist halt wirklich, wirklich eine Reserve. Und dann wurde auch erstmalig ein Astronaut mit einer körperlichen Behinderung ausgewählt.
Ja. Und die haben das, ich habe die live gesehen, diese Verkündung im YouTube-Livestream. Ja. Das ist ja auch richtig fett inszeniert mittlerweile. Ne? Also die sind ja schon richtige Stars dann irgendwie. Also wirklich hochkarätige Moderation. Promis im Auditorium und dann werden da die neuen Astronautinnen und Astronauten vorgestellt. Schon crazy.
Aber ist halt auch ein crazy Job.
Ja,
und es ist ja nicht nur das, die Arbeit, die du dann machst, weil ich meine, das ist ja ein minimaler Anteil der Aufgaben, die du dann später übernimmst, dass du einmal zur ISS fliegst oder ein paar Mal, sondern die meiste Zeit machst du entweder Training oder halt total viel Öffentlichkeitsarbeit. Ja. Also das ist ja ein großer Bestandteil. Ja. Einfach, weil es gar nicht so viele Missionen gibt. So. Mhm.
Wie Alexander Gerst, der alle 2 Wochen in der Sendung mit der Maus ist.
Ja, oder Matthias Maurer, genau.
Zufälligerweise ist ja auch dieses Astronautentrainingszentrum in Köln, wo auch die Maus ist, also praktisch.
Ja, sehr gut.
Genau. Ich habe ja gerade gesagt, dass die ein Jahr Basistraining machen. Das kommt auch ungefähr für Howard hin, ehrlich gesagt. Also ich habe das Gefühl, der macht eher sowas wie so einen kleinen Crashkurs. Aber kann man schon, also wenn man jetzt sagt, eine Staffel geht immer ungefähr ein Jahr. Und das ist ja so, das fängt ja am Anfang von der 5. Staffel an, dass er da ausgewählt wird. Und dann am Ende von der 5. Staffel in der letzten Folge fliegt er dann zur ISS. Also das ist dann das Staffelfinale. Also das kommt jetzt zeitlich ungefähr hin. Natürlich ist es in der Realität meistens nicht so, dass es nur ein Jahr ist. ist, was einfach, wie gesagt, schon daran liegt, dass die gar nicht so viele Flugmöglichkeiten haben, gerade bei der ESA. Also meistens hast du ein Jahr dieses Basistraining und dann machst du noch 1000 Zusatztrainings. Und ich will jetzt nicht sagen, das ist Beschäftigungstherapie, das wäre vielleicht ein bisschen unfair, weil das sind ja schon irgendwie sinnvolle Trainings, die die da machen, aber es hängt auch alles damit zusammen, dass die ja da quasi fest angestellt sind und die müssen irgendwas machen. Also, und die müssen dann ja quasi auch im Training bleiben, deswegen trainieren die halt so viel. Mittlerweile, also die fünfte Staffel, das war 2012, und da kommt das noch ungefähr auch alles so hin, also wie wir das jetzt gesagt haben, dass man sich bei der NASA oder ESA bewirbt, und dann ein Jahr Basistraining und dann vielleicht noch ein bisschen mehr Training und dann kann man theoretisch irgendwann fliegen. Mittlerweile hat sich das ja alles so ein bisschen verschoben in diese kommerzielle Richtung. Also es ist quasi gar nicht mehr so abwegig, dass jeder, der auch nicht diese Kriterien erfüllt, in gewisser Weise so einen Raumflug machen könnte, wenn man dann vielleicht genug Geld hat. Bei Howard war es dann so, er ist mit einer Sojus-Kapsel zur ISS geflogen, also aus Kasachstan. Mhm. Auch das passt zeitlich gut, weil wie gesagt, das war 2012, das war kurz nachdem es die Space Shuttle nicht mehr gab, also die sind ja noch bis 2011 geflogen und danach hat quasi hat die NASA auch ihre AstronautInnen dann mit den Sojus-Kapseln von Russland hochgeschickt. Auch das passt quasi. Und was auch noch super witzig ist, also die fliegen ja zu dritt in der Sojus-Kapsel. Und er fliegt zusammen mit Mike Massimino. Und das ist ein echter NASA-Astronaut. Ah. Also der da auch gespielt hat quasi. Der war aber nicht auf der ISS, sondern hat zwei Space Shuttle-Missionen zum Hubble-Weltraumteleskop gemacht, und um da halt so eine Service-Mission zu machen und das zu warten.
Ach, das ist schon cool, ey, wenn die sich dann selbst spielen können und dann vor so einem Millionenpublikum. Das ist cool. Das ist ein guter Fun-Fact.
Ja, mega witzig auf jeden Fall. Und da sieht man auch wieder Öffentlichkeitsarbeit.
Ja.
Also der war zu dem Zeitpunkt noch bei der NASA, der war ja noch bis 2014 bei der NASA. 2002 und 2009 ist er geflogen. Und dann, das ist halt auch eine Form natürlich von Öffentlichkeitsarbeit für die NASA, dann in so einer Serie aufzutreten. Was allerdings gar nicht so ist, und das werdet ihr auch sehen, wenn ihr euch diesen Zusammenschnitt anguckt mit den verschiedenen Weltraumszenen von Howard. Howard wird die ganze Zeit gemobbt, also es tut einem schon fast ein bisschen leid, aber alle sind die ganze Zeit gemein zu ihm. Und das ist natürlich unrealistisch, ne? Also das würde auf so einer professionellen Ebene nicht passieren. Ich meine, okay, wir wissen es nicht, wir waren jetzt nicht dabei, mal bei so einer Weltraummission. Aber es wirkt auf jeden Fall nicht so. Und es gibt ja auch ständig so Livestreams und so von der NASA, von der ISS aus. Und nicht in dem Maße, wie das bei Howard der Fall ist, dass ihm da irgendwelche komischen Sprüche mit Edding auf die Stirn geschrieben werden und so. Und dann merkt er das erst, wenn er in einem Videocall mit Bernadette ist und so weiter und so weiter. Aber da merkt man wieder, dass die anderen sind, glaube ich, ein bisschen genervt davon, dass er halt so ein bisschen labil ist im All und es nicht so gut abkann. Den Nervenkitzel quasi.
Ah, dann ist das ja doppelt gemein quasi, wenn die schon wissen, dass er es nicht so gut aushält.
Ich weiß, das ist ganz schlimm eigentlich. Naja, also ich würde sagen, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass er am Ende völlig durchdreht. Weil was am Ende nämlich noch passiert, um für so eine Serie das Ganze so ein bisschen auf die Spitze zu treiben, und das natürlich auch übertrieben, aber am Ende ist es dann tatsächlich so, dass er zu Hause anruft und sagt, oh Gott, die Sojus-Kapsel, mit der ich zurückfliegen sollte, die sollte eigentlich jetzt schon hierher geschickt werden und sie kommt und kommt nicht und ich komme nicht zurück. Und auch das ist Quatsch. Also du fliegst natürlich einfach mit der Kapsel zurück, mit der du auch hingeflogen bist. Außer natürlich, es passiert irgendwas. Aktuelles Thema mit dem Starliner zum Beispiel. Mhm. Aber eigentlich ist das nicht so. Also es ist nicht so, dass gängigerweise quasi man hinfliegt und dann eine andere Kapsel kommt, um dich wieder abzuholen. Also das passiert nicht. So. Und um halt auch zu verhindern, dass man in Situationen kommt, wo auch so diese, naja, wie ich gerade sagte, er wird gemobbt, dass es halt diese zwischenmenschlichen Komplikationen gibt, gab es tatsächlich im Vorfeld der ISS gab es so verschiedene Missionen, so wie das jetzt auch immer noch manchmal gibt, es gibt ja jetzt immer so analoge Mars-Missionen, wo man quasi hier auf der Erde eine Crew aus einer bestimmten Anzahl von Leuten, meistens so 4, 6 oder so, in so eine simuliertes Mars-Raumschiff steckt Und die sind dann da für ein Jahr oder so und tun halt so, als würden die eine Mars-Mission machen. Und da ist es halt eine richtig gute Möglichkeit, um halt zu testen, wie gut das so zwischenmenschlich klappt.
Ja.
Und das gab es auch im Vorfeld der ISS, vor allem mit dem Schwerpunkt, okay, läuft das, wenn wir internationale Crews haben? Also kann das gut funktionieren? Und da gab es tatsächlich auch Zwischenfälle, die zum Glück nie so in echt passiert sind. Und das hat man genauso vorher getestet. Und da gab es dann schon Vorfälle, die mit Schlägereien und so weiter geendet sind. Also das ist passiert, ja.
Abgefahren.
Mega krass und mega blöd vor allem auch. Das war dann in so einer Silvesternacht ist das mal passiert. Und man hat so gemunkelt, dass da auch irgendwie eine Flasche Champagner im Spiel war oder
wahrscheinlich
so.
Wahrscheinlich
ja.
schon.
Ja. Genau, aber das ist jetzt nicht so, dass sowas noch nie passiert wäre, aber dann zum Glück halt nicht auf der ISS.
Aber so ein schöner Faustkampf in der Schwerelosigkeit, also wie das aussieht, würde mich schon mal interessieren.
Wir würden einschalten.
Oh Mann, stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Genau. Aber ja, am Ende ist es dann ja zum Glück so, dass Howard wieder zurückkommt und dann wahrscheinlich ganz schnell wieder vergisst, dass er manche Sachen eigentlich ganz furchtbar fand während seiner Mission. Und dann ist er ja eher super stolz. Und es ist halt genau, wie ich gesagt habe, mit der Öffentlichkeitsarbeit. Er ist ja auch ab und zu mal so ein bisschen unterwegs und erzählt von seinen Erlebnissen und so öffentlich. Und seine Mission ging übrigens ungefähr 5 Monate, auch das ist super realistisch, also für so Missionen auf der internationalen Raumstation, die sind meistens so circa 6 Monate plus minus, wird dann ja auch immer geguckt, also es ist ja auch nie super fest, wann die dann zurückkommen, kommt dann ja auch immer noch so ein bisschen auf Wetter und sowas an.
Ja, cool.
Ja, also ich meine, zusammenfassend kann man natürlich schon sagen, dass es dieses ganze Szenario ziemlich unrealistisch ist, aber einzelne Aspekte passieren halt tatsächlich so.
So, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ist Big Bang Theory noch cool für uns? Also welches Gütesiegel bekommt die Serie vor dem härtesten Wissenschaftsgericht der Welt? Wir haben folgende Prädikate zu vergeben. Wenn wir es mega, mega gut fanden, wissenschaftlich absolut korrekt, dann gibt's den Delfin. Was gibt's noch, Anne?
Es gibt die Kuh, wenn wir es nur so mittelmäßig fanden.
Und was gibt's noch, Herr Jackpot?
Es gibt noch die Katze, die einfach nur schlimm in den Ohren ist und zeigt, wie schlimm das ist, was wir da gesehen haben.
Was kriegt Big Bang Theory von uns?
Also bei mir ist es heute mal ein bisschen andersrum. Normalerweise sage ich ja oder sagen wir ja häufig, dass Sachen nicht so wissenschaftlich korrekt sind. Wir das Franchise aber total lieben und deswegen quasi das so ein bisschen aufwerten wollen oder uns das manchmal wehtut, wenn wir nicht ganz so tolle Siegel hier vergeben können. Diesmal ist es für mich fast ein bisschen andersrum. Also ich habe das auch wirklich gern geguckt, Big Bang Theory. Ich liebe auch die Charaktere. Aber es hinterlässt eben aufgrund der Sachen, die ich da schon gesagt habe, so einen kleinen Beigeschmack. So dieses so über die Nerds lachen statt mit ihnen. Deswegen würde ich heute mal sagen, ich finde durch diese ganze wissenschaftliche Beratung und das Setting und die unfassbar vielen Themen, die aufgegriffen werden. Also wir haben ja nur ein paar Aspekte von diesen Forschungsfeldern erwähnt, aber die Themen, die ansprechen, die gehen ja über die komplette Wissenschaftslandschaft. Und das finde ich sehr toll. Also deswegen würde ich sagen, das ist korrekt benannt, das ist korrekt dargestellt, es ist korrekt erklärt, es sind ganz viele Bezüge drin zu ja, echter Wissenschaft. Deswegen wäre es für mich jetzt so auf der Wie-mag-ich-das-Seite nicht ganz der Delfin, aber wissenschaftlich würde ich auf jeden Fall den Delfin vergeben.
Anne, was sagst du dazu?
Also ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, Howard als Astronaut killt den Delfin für mich.
Ja.
Deswegen würde ich eher sagen Kuh, weil es stimmt natürlich, also die anderen Sachen, die passen schon und jetzt auch mit denen, also auch wenn jetzt vielleicht ein paar Sachen im Labor komisch sind oder so, ist es ja eigentlich doch irgendwie richtig, vor allem wenn wir bedenken, die werden ja immer nur minimal während der Arbeit gezeigt. Ich meine, die meisten Sachen, die in der Serie passieren, passieren ja außerhalb von diesem Arbeitsumfeld. Deswegen können wir uns vielleicht damit trösten, dass wir sagen, ja, okay, wir sehen halt einfach nicht alles, was die da machen. Aber das mit Howard ist Overkill. Also für mich ist eigentlich eher die Kuh. Jetzt sagt Henry die Maus, wollte ich gerade sagen, jetzt sagt Henry die Katze.
So, ihr Mäuse. Also ich sehe das ein bisschen wie Jack Pop. Dass die Serie auf jeden Fall einen guten Beitrag dazu leistet, irgendwie Wissenschaft zu kommunizieren. Du hast ja auch gerade gesagt, Anne, es kommen Leute von der NASA vor, die Wissenschaft irgendwie präsentieren. Und
Stephen Hawking.
Da, Ja, Stephen Hawking war auch dabei, genau, ja klar. Also die bringen da schon die, womit sich sonst Leute wahrscheinlich nie beschäftigen würden, bringen die schon eigentlich gut rüber. Und auch dadurch, dass sie natürlich wissenschaftliche Beratung hatten, sind die meisten Sachen schon korrekt dargestellt. Natürlich Howard im Weltall nicht. Deswegen und wegen so ein paar Kleinigkeiten eben würde ich auch zur Kuh tendieren und nicht den Delfin geben. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es wissenschaftlich schon ganz cool.
Also ich würde hier nochmal eine Lanze brechen und versuchen, euch noch ein bisschen zu beeinflussen, denn wir sehen ja, dass das Ganze jetzt nicht als Sci-Fi-Film angelegt ist. Es ist auch kein Drama, es ist keine Dokumentation, es ist eine Sitcom. Und die braucht eben diese Exposition. Und das funktioniert natürlich nur über, ja, Überspitzungen. Und auch, dass er Astronaut wird, das ist natürlich ein Handlungsstrang, der dann draufgesetzt wird, der jetzt nicht uns zeigt, wie das wirklich funktioniert, sondern der irgendwie benutzt wird, damit was Neues, Interessantes passiert. In der Serie, die zum Ende tatsächlich auch immer ein bisschen schlechter wird. Und deswegen würde ich sagen, ich bin weiterhin für den Delfin und würde euch nochmal zu überlegen geben, ob ihr doch nicht vielleicht noch so ein kleines Stück von der Kuh nach oben rücken wollt. Denn diese Wissenschaftskommunikation, die ist so schön nach außen gebracht und ja, und ich meine auch, dass diese Formel, das wäre allen Leuten so scheißegal, ja, die mit Wissenschaft nichts zu tun haben, ob was da hinten drauf steht, weil es eh keiner checkt. Aber die sind alle korrekt, die sind alle richtig. Das hat für mich schon ganz, ganz große Delfin-Vibes.
Lieb, dass du jetzt nochmal dieses Plädoyer gehalten hast. Weiß nicht, bin nicht überzeugt trotzdem. Oh Mann, ja, ich meine, wir sagen ja eigentlich immer, wir können in unsere Bewertung nichts einfließen lassen, was wir nicht besprochen haben. Aber wir haben ja auch einfach gar nicht darüber geredet, dass zum Beispiel Sheldon und Amy einfach haben im Serienfinale einen Nobelpreis bekommen.
Okay. Oh, das, nein.
Komm.
Oh, das war jetzt ein mieser Angriff.
Oh. Okay, damit ist es für mich eine Katze.
Nein! Na gut, okay. Na gut, das hat was.
Überstimmt, Tiny Pop.
Wow, wie er auf den Kleinen rumgehackt wird. Mobbing! Mobbing! Na gut, ihr habt ja schon entschieden.
Na gut, also, würde ich sagen, damit erhält The Big Bang Theory von uns eine Kuh mit Hang zum Delfin. Zum Schluss bleibt uns nur noch zu sagen, dass ihr, die Community, uns gerne Kritik, Anregungen und Vorschläge schicken könnt über die sozialen Medien, über unsere Website. Und vergesst nicht, uns 5 Sterne dazulassen, wenn es euch gefallen hat, auch wenn es euch nicht gefallen hat. Da könnt ihr uns nämlich helfen, das nächste Mal vielleicht besser zu werden.
Und einen Hinweis müssen wir noch geben. Die nächste Folge, die kommt nicht wie üblich in 2 Wochen, sondern leider erst in 3 Wochen aufgrund von Terminen und verschiedenen Verpflichtungen. Also ja, bitte seht uns das nach.
Und damit würde ich sagen, vielen Dank Anne, vielen Dank Jack.
Gern.
Vielen Dank Henry.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Bazinga.